MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr aus dem Erzbistum München und Freising.
Heute mit Ivo Makota. Ja, Spielen ist tatsächlich auch bei uns Erwachsenen eines der beliebtesten Hobbys. Ich spreche jetzt aber nicht vom Smartphone oder der Konsole. Nein, ich spreche von Karten- und Brettspielen. Für alle, die mal wieder Lust auf einen Spieleabend haben, aber nicht so richtig wissen, was es dafür jetzt alles braucht und wo sie anfangen sollen, gibt jetzt eine Antwort von meiner gesellschaftsspielbegeisterten Kollegin Linda Burkhardt.
Die Zeiten, in denen bei jedem Spieleabend einfach nur Mensch, ärger dich nicht oder Mau Mau rausgeholt wurden, die sind vorbei. Jedes Jahr überschwemmen unzählige neue Spiele den Markt. Deshalb gibt es die Auszeichnung das Spiel des Jahres. Mein Kollege von der Pressestelle im Bistum Eichstätt, Bernhard Löhlein, saß da lange in der Jury und ist selbst riesiger Spielefan. Er sagt, es braucht gar nicht viel zum perfekten Spieleabend.
Ich sollte mir vorher Gedanken machen, wer kommt und was mögen die Menschen. Nicht jeder mag Pantomime-Spiele, also lasse ich das vielleicht weg. Andere mögen gerne Strategiespiele, suche ich da mal eines aus. Mit einer gesunden Mischung, vielleicht ein lockeres Spiel zum Auftakt, dann ein längeres in der Mitte und dann noch so eine Art Absacker. Dann läuft es bestimmt rund.
Und um da die richtigen Spiele mit dem passenden Anspruch zu finden, hat Bernhard Löhlein auch einen Tipp. Er sagt, die Altersangabe auf den Spieleschachteln ist eine Art Code.
Also bis 6 Jahre ungefähr ist es immer ein Kinderspiel. So ab 8 Jahren ist es ein einfaches Spiel. Ab 10 ist es dann mehr für Geübte und ab 12 so richtig für Kenner und Experten. Also Einsteiger empfehle ich dann ein Spiel ab 8 Jahren. Und hier finde ich, ist das Spiel Dorfromantik eine gute Wahl. Das war auch Spiel des Jahres 2023. Da bauen wir gemeinsam an einer Dorflandschaft, legen Plättchen an. Ein richtiges Wohlfühlspiel, gut geeignet also für Einsteiger.
Mehr Spieletipps vom Profi gibt's auch immer am Samstag und Montag hier im MKR bei unserem Spieletipp. Und genauso wichtig wie das richtige Spiel ist auch die Vorbereitung.
Man hat einen großen freien Tisch, genügend Beleuchtung, sollte dann auch was zu trinken und zum Knabbern bereitstellen. Allerdings nicht so fetthaltig, also keine Chips, weil mit fettigen Fingern das Spielmaterial anfassen, ich glaube, das mag niemand so richtig gern. Und zweitens ist es inhaltlich von Vorteil, wenn ich mich auf die Spiele vorbereite. Das heißt, ich habe die Regel gelesen und mir auch Gedanken gemacht, wie erkläre ich ein Spiel am besten. Gemeinsam eine Regel studieren, das geht meistens schief. Also immer vorher in Ruhe durchlesen und dann den anderen erklären. Die sind dann auch bestimmt dankbar.
Und beim Erklären dann bitte nicht unterbrechen und später beim Spielen nicht schummeln. Das sind nämlich No-Gos. Ja, und zum Schluss haben wir Bernhard Löhlein natürlich noch gefragt, was er am liebsten spielt.
Also mein All-Time-Ever-Lieblingsspiel, das ist schon über 20 Jahre alt, gibt es im Handel gar nicht mehr zu kaufen, nennt sich Medina. Da bauen wir mit Bauklötzchen an einer orientalischen Stadt. Das sieht wunderschön aus, ist aber letztendlich hundsgemein, weil man anderen die Plätze wegschnappt. Ja, mein aktuelles Lieblingsspiel, das ich immer dabei habe, wenn ich unterwegs bin, nennt sich Trio. Ein kleines, freches Kartenspiel. Egal welche Sprache man spricht, egal wie alt man ist, das kommt bei allen sehr, sehr gut an.
Also einfach mal ausprobieren und einen Spieleabend organisieren. Linda Burkhardt für das MKR.
Sie hören das MKR am Dienstag. Ja, heute ist Weltkrebstag. Ein Tag, der daran erinnern soll, wie viele Menschen jedes Jahr mit der Diagnose Krebs leben müssen und auch daran, was das für ihr Umfeld bedeutet. Immer wieder passiert es nämlich, dass im Freundes-, Familien- oder Kollegenkreis jemand sagt, ich habe Krebs. Es ist eine Nachricht, die vieles verändert und oft auch verunsichert. Bei mir im Studio ist jetzt mein Kollege Henrik Evers. Henrik, du hast dazu mit einem Experten gesprochen.
Ja, ich wollte wissen, wie gehe ich mit dieser Situation um, ohne etwas Falsches zu sagen? Wie kann ich also wirklich helfen, ohne zu aufdringlich zu sein, zu freundlich oder zu besserwisserisch zu wirken? Das ist nämlich gar nicht so einfach, weil solche Sachen oft überraschend kommen. Ich habe dazu mit Beate Peters-Dürschmidt gesprochen. Sie ist Palliativcare-Fachkraft und stellvertretende Leiterin vom ambulanten Hospiz- und Palliativberatungsdienst der Malteser in München. Im Gespräch hat sie mir erklärt, was jemand mit einer Krebsdiagnose oft am meisten braucht.
Der braucht Ehrlichkeit. Dass ich ihm sage, das tut mir leid, es tut mir ja auch leid, Und wie kann ich dich unterstützen? Was wünschst du dir von mir, wie ich dich begleiten kann? Ja, das kannst du nicht jetzt gleich sagen, kannst mir ja nicht gleich sagen, was du möchtest, sondern überlege dir, wie ich dich unterstützen kann, und ich stehe dir dann zur Seite und versuche, dich da auf deinem Weg, auch die Entscheidung, die du treffen musst jetzt, mache ich eine Therapie oder mache ich keine Therapie oder hole ich mir noch eine zweite Meinung ein, dass ich dann versuche, dich darin gehend zu unterstützen.
Also das Wichtigste ist offenbar, ehrlich zu sein und offen zu bleiben für die Bedürfnisse der Betroffenen. Aber oft passiert es ja auch, dass man aus Unsicherheit etwas sagt, das nicht unbedingt hilft oder vielleicht sogar belastet.
Richtig. Man gerät leicht in Versuchung, große Ratschläge zu verteilen oder eigene Erlebnisse aus dem Bekanntenkreis zu erzählen, die vielleicht gar nicht weiterhelfen. Auch darüber habe ich mit Frau Peters-Dürschmidt gesprochen.
Aber wenn wir sie bekommen, dass wir sie uns dem stellen und dann einfach gemeinsam versuchen, diesen Weg gut zu gehen und nicht irgendwie mit ganz großen Ratschlägen und Belehrungen zu kommen, sondern einfach sich auf denjenigen einzulassen und zu sagen, sag du mir, was du möchtest, und ich sage dir, ja, das können wir ja probieren, oder überlege dir das nochmal. Dass man immer so eine Tür offen lässt.
Und selbst wenn man sich große Mühe gibt, kann es sein, dass man in alten Mustern stecken bleibt. Aber Frau Peters-Dürschmidt sagt, hier hat sich auch einiges verändert. Heute gibt es mehr Anlaufstellen und vor allem mehr Offenheit im Umgang mit solchen Diagnosen. Das hat sie mir am Beispiel ihrer eigenen Familiengeschichte besonders eindrücklich erläutert.
Da war man nicht ehrlich. Das war in dieser Zeit war das so. Man war nicht ehrlich zu den Betroffenen. Alle anderen wussten das, aber man hat nicht mit ihm darüber gesprochen und auch nicht mit den Kindern und so. Und das hat sich ja zum Glück gewandelt. Es braucht noch mehr, aber es wendet sich jetzt alles zum Guten, weil wir natürlich jetzt auch gute Institutionen haben, die den Familien und den Betroffenen einfach zur Seite stehen. Das ist ja wirklich ein großer Gewinn mittlerweile. Und dass man einfach viel ehrlicher mit dieser Sache ist.
Das heißt, wer in einer solchen Situation helfen will, sollte vor allem zuhören, ehrlich bleiben und nicht auf fertige Patentrezepte setzen. Jeder geht anders mit einer Krebserkrankung um. Wichtig ist, dass man als Freund, als Kollege oder Angehöriger signalisiert, ich bin für dich da, aber du bestimmst, was du brauchst.
Ja, so lassen sich dann viele Missverständnisse vermeiden und der oder die Betroffene fühlt sich nicht allein. Wer sich weiter informieren will, findet mehr dazu auf der Seite des ambulanten Hospiz- und Palliativberatungsdienstes der Malteser, hier bei uns in München. Puh, ist das heute Morgen wieder eisig gewesen. Gut, dass ich hier in der Redaktion ein bisschen die Heizung hochdrehen kann. Wer übrigens in letzter Zeit auch in St. Max im Glockenbachviertel war, weiß, wovon ich spreche. Da gibt's nämlich aktuell keine Heizung. Und auch ansonsten ist die Kirche leider in sehr schlechtem Zustand. Deshalb sind nach Ostern die Kirchentüren erstmal für 2 Jahre geschlossen, sagt Stefan Ahloff, Kirchenvorstand von St. Maximilian.
Es sind Risse da, Kabel liegen offen herum, schon seit Jahrzehnten. Und es sind einfach dringende Arbeiten, die gemacht werden müssen an der Statik, Elektrik, Bausicherheit. Und die Heizung ist ausgebaut. Und die soll wieder eingebaut werden.
Ja, Dauer der Schließung sind geschätzt 2 Jahre und schon jetzt wird die Gemeinde gebrieft, dass sich optisch da nicht wirklich was tun wird.
Das sagen wir mittlerweile jeden Sonntag. Erwartet bitte nicht, dass ihr hierher kommt und es ist alles frisch gestrichen, es schaut alles super aus. Ihr werdet erstmal oberflächlich gar nichts sehen. Das sind alles versteckte Arbeiten, wichtige Arbeiten, teure Arbeiten, klar, aber die gewacht werden müssen.
Und solange die Handwerker da sind, ziehen Stefan Ahloff, die Gemeinde samt Pfarrer Schießler nach St. Anton.
Natürlich ist es eine Herausforderung für uns. Hier sind wir daheim, hier kennst du jeden Stuhl und weißt, wo alles da ist. Da sind wir Gäste, wir müssen fragen, was völlig normal ist für uns. Ja? Aber ich denke, hier fallen die Leute quasi aus der U-Bahn in die Kirche hinein. Dort gibt es keine U-Bahn. Aber so wie ich unsere Freundinnen und Freunde kenne hier von St. Maximilian, bin ich sicher, die kommen auch dorthin.
Ja, und auch da wird vermutlich Pfarrer Schießler die Kirche voll machen, vor allem an den Hochfesten. Und genau deshalb laufen schon jetzt Terminabsprachen.
Nur mal so ein Beispiel, Weihnachten 2025, die Kinderchristmette, die hier um 16 Uhr stattfand, mit fast 1000 Leuten, darf man nicht vergessen, wird dort stattfinden können, weil die ihre Kindermesse in St. Andreas dann haben und haben schon viel früher auch ihre Christnacht, das heißt, wir können auch bei 22 Uhr bleiben. Also es bedarf aber alles der Absprache. Wir werden uns schon immer irgendwie einig werden.
Und einen klaren Vorteil hat der Umzug auch. In St. Anton funktioniert die Heizung. ein Mädchen vom Lande wird ein international gefeiertes Topmodel. Ja, das klingt doch wie Stoff für ein spannendes Buch. Ja, und genau das ist es auch. Mehr dazu jetzt in unseren MKR-Lesetipps. Buchprofile. Der MKR-Lesetipp. Der Roman.
Lucinda Riley, das Mädchen aus Yorkshire. Es geht um Leah Thompson, die in einem kleinen Dorf im ländlichen Yorkshire aufwächst und eine steile Karriere zum Topmodel hinlegt. Sie ist der gefeierte Star auf den Laufstiegen der Modemetropolen und lebt ein Leben in Luxus und Glamour. Doch ihre Herkunft und ihre Vergangenheit verfolgen sie. Eng ist ihr Schicksal mit der Familie de Lancey aus ihrem Heimatdorf verknüpft. In einem weiteren Handlungsstrang wird die Geschichte dieser Familie erzählt, die bis ins Warschauer Ghetto zur Zeit des Zweiten Weltkriegs reicht. Tiefe, verborgene Geheimnisse drohen ans Licht zu kommen. Und dann ist da auch noch eine alte Prophezeiung, der sich Leah stellen muss. Ein Roman, der zeigt, Lucinda Riley war eine außergewöhnliche Geschichtenerzählerin. Viele kennen wahrscheinlich die Sieben-Schwestern-Reihe der bereits verstorbenen Autorin. Das Mädchen aus Yorkshire schrieb sie schon vor über 30 Jahren. Jetzt ist das Buch auf Deutsch erschienen. Ihr Sohn hat einige Perspektiven und Einschätzungen etwas an die heutige Zeit angepasst, ohne dem Roman, wie er selbst im Vorwort sagt, das Herz rauszureißen. Das Mädchen aus Yorkshire von Lucinda Riley kostet 25 Euro.
Das Kinderbuch.
Nico Sternbaum, der kleine Hase Uppsala, ich bin noch gar nicht müde. Mit diesem Gute-Nacht-Klappenbuch freuen sich die Kleinen darauf, endlich ins Bett gehen zu dürfen. Denn der kleine Hase Uppsala nimmt die Kinder mit auf seinen Abendspaziergang zu seinen Freunden. Denn der kleine Hase ist einfach noch nicht müde und überhaupt nicht bereit einzuschlafen. Deshalb schaut er nach, was seine Freunde so machen. Und wie sich herausstellt, sind die auch noch wach. Aber aus ihrem Plan, noch ein bisschen Ball zu spielen, wird dann doch nichts. Das Bilderbuch mit großen Pappklappen eignet sich wunderbar für das Einschlafritual mit Kindern ab 2 Jahren. Der kleine Hase Uppsala, ich bin noch gar nicht müde, von Nico Sternbaum kostet 12 Euro.
Das Sachbuch.
Demokratie, wofür es sich jetzt zu kämpfen lohnt. Impulse zur Bundestagswahl. Am 23. Februar wird gewählt. Überall ist zu hören und zu lesen, wie wichtig es ist, wählen zu gehen, um die Demokratie zu schützen und unsere freiheitliche Gesellschaft zu bewahren. Doch was bedeutet das eigentlich konkret für jeden Einzelnen von uns? Warum ist Demokratie so wichtig? Was bedeutet es, wenn unsere Grundrechte, Rechtsstaatlichkeit und unsere Freiheit bedroht sind? In diesem Buch haben sich 26 Autorinnen und Autoren ihre ganz persönliche Meinung dazu gebildet und legen so auf sehr unterschiedliche Weise dar, warum es sich lohnt, die Demokratie zu verteidigen. Die Antworten auf die Frage, wie wir den Gefahren und Bedrohungen für die Demokratie und die offene Gesellschaft begegnen können, kommen unter anderem von Gabriele von Arnim, Lukas Bärfuß, Jan Brandt oder Daniel Kielmann, um nur einige zu nennen. Eine absolute Empfehlung für alle, die in nicht mal mehr 3 Wochen aufgerufen sind, ihr Kreuzchen zu machen. Demokratie, wofür es sich jetzt zu kämpfen lohnt. Impulse zur Bundestagswahl kostet 24 Euro.
Buchprofile. Der MKR-Lesetipp. Alle Buchempfehlungen finden Sie im Michaelsbund Online-Shop und in der Buchhandlung Michaelsbund. Vielen Dank, dass Sie sich unseren Podcast MKR, das Magazin des Münchner Kirchenradios, angehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und in der Podcast-App Ihrer Wahl bewerten. Am liebsten natürlich mit 5 Sternen. Wir haben auch noch viele andere schöne Podcasts. Diese finden Sie unter münchnerkirchenradio.de und überall, wo es Podcasts gibt. MKR, wir machen Ihren Podcast.
MKR, mehr Tiefgang für den Süden.